Jetzt kommt die Geschichte. Die Geschichte heißt die Verschmelzung. Es geht um Verschmelzung. In dieser Geschichte geht es um Liebe. Es geht um Zugehörigkeit. Es geht um Sehnsucht. Und es geht um Erfüllung. Aber hört selbst. An einem See, da wohnte der Junge. Ja. Als er noch ein Junge war, da wohnte der Junge und jeden Abend sah er auf der anderen Seite des Sees immer so Lichter über den Bäumen, so Lichter, die so kreisförmig sich bewegten. Aber was könnte das nur sein? Aber der See war einfach viel zu groß und es führte auch keine Brücke so direkt darüber. Also dachte er sich, dass wenn ich größer bin, ja. Oder vielleicht in den Ferien, dann werde ich mich auf mein Fahrrad setzen und werde dort rüberfahren. Und so saß er und gab sich mit diesem Hoffnungsschimmer, dass er eines Tages entdecken würde, was dort ist, gab er sich zufrieden. Und jeden Abend ging er immer wieder zum See und schaute nach den Lichtern. Und es war so, als würden sie ihn rufen, als würden sie sagen, hey, vielleicht haben sie das auch. Der Sommer ging heran und Peter freute sich schon, dass er vielleicht in den Ferien jetzt endlich mal den langen Weg mit dem Fahrrad um den großen See fahren kann. Aber dann kam alles ganz anders. Seine Mutter und sein Vater hatten was ganz anderes für den Urlaub, für den Sommer geplant. Und zwar eine weite Reise nach Mexiko. Nach Mexiko. Das hörte er jetzt gerade wirklich zum ersten Mal und war natürlich sehr, sehr überrascht und dachte, wow, nach Mexiko. Und er dachte auch, oh, ich würde so gern die Lichter besuchen und wissen, was es ist. Ich warte jetzt schon so lange da drauf. Und dann musste er aber mal wieder an Mexiko denken. Naja, und irgendwie musste er auch ein bisschen das tun, was seine Eltern so sagten. Das sind ja seine Eltern. Und dann dachte er sich, okay, wenn er zurück aus Mexiko kommt, dann werden die Lichter ja immer noch da sein. Und so kam es, dass sie dann nach Mexiko in den Sommerferien geflogen sind. 4 Wochen. Das war eine abenteuerliche Reise, eine äußerst abenteuerliche Reise. Sie waren im Dschungel und sie waren auch an den Pyramiden, da wo die Mayas waren. Also sie waren auf der Halbinsel Yucatan und dort, wo die Mayas waren, dort, wo sie mal früher gelebt haben, dort haben sie ja diese Ruinen, ihre alten Einrichtungen hinterlassen. Und eines Tages, mitten im Urlaub, mitten im Dschungel, ging er hinter so eine Ruine. Und es war so ein etwas rutschiger Weg und er musste sich festhalten an den umliegenden Bäumen und Ästen und ging entlang und musste echt aufpassen. Und dann, der Weg war wirklich glatt und etwas gefährlich, aber irgendwas hat ihn da gerufen, irgendwas da unten in diesem kleinen Tal hat irgendwas geglitzert. Da ist so ein Wasser, etwas Wasser und irgendwas hat in diesem Wasser geglitzert. Und dieses Glitzern hat ihn irgendwie an die Lichter erinnert. Und er erreichte diesen Ort und ging in das Wasser, was gerade mal knöchelhoch war, aber frisches, klares, herrliches Wasser. Und dieses Glitzern kam von einem Schlüssel. Dort lag ein Schlüssel. Ein alter Schlüssel. Aber so edel verziert, so und auch recht groß. Also so, schon so groß, so vielleicht 20, 30 Zentimeter, also wirklich ein ganz schön großer Schlüssel. Ungewöhnlich, dachte er sich. Wow, so groß. Und dann hatte der solche edlen Verzierungen. Und er konnte noch sehen, dass dort oben am obersten Teil des Schlüssels waren ursprünglich mal so Dinge eingefasst, vielleicht Steine, Kristalle. Ja, aber er sah noch die Fassung, er sah noch den Abdruck des Steins, des Kristalls. Ja, und das sah äußerst, äußerst schön aus. Und der Schlüssel war aber auch schon durch das Wasser so etwas verändert, ja, so nicht rostig unbedingt, aber er hat nicht mehr so geglänzt. Also begann er diesen Schlüssel so an seine Jacke so zu reiben. Natürlich gab es einen ordentlichen Fleck, aber das war erstmal egal. Und er rieb an seiner Jacke. Und dieses Gefühl, als er an seiner Jacke rieb, war ein besonderes Gefühl. Es war so warm. Und irgendwie kam mir das bekannt vor. So ein Gefühl von, so ein warmes, wie kann man das denn nur beschreiben? Ja, ein bisschen elektrisch auch, ja. Und das fand er sehr seltsam. Und dann schaut er sich die geriebene Stelle an und die glänzte in einem goldenen Ton. Ja, nur diese eine Stelle. So wundervoll. Und da dachte ich, oh, wenn ich zu Hause bin, dann werde ich diesen ganzen Schlüssel putzen, wie verrückt, ja. Wow, ist der schön. Und dann hat er sich den Schlüssel so in seine Umhängetasche gepackt und ist dann zu seinen Eltern und hat auch seinen Eltern den Schlüssel gezeigt. Und auch die waren ganz überrascht und dachten, wow, was ist denn das für ein besonderer Schlüssel? Ja, er hatte, dieser Schlüssel hatte auch, der Bart unten, ja, an dem Schlüssel war sehr, sehr interessant gewirkt. Ja, sehr, die einzelnen Zacken, wenn man die so seitwärts vor sich hinhielt, sah das aus wie eine Stadt. Ja, irgendwie voll interessant. Vielleicht wie so, auch wie so Maya-Pyramiden, so. Also ein äußerst interessanter Schlüssel. Und so verbrachten sie noch ein paar Tage dort an diesem Ort im Dschungel. Und er konnte es kaum erwarten, wieder zu Hause zu sein. Und es wurde Nacht und er legte den Schlüssel so unter seinen Kopfkissen und fühlte wieder dieses Brummen, dieses elektrische Brummen so an seinem Arm. Und er war ganz aufgeregt und dachte sich, wow, was wird das wohl sein? Und dann dachte, musste er so an die Zeit der Mayas denken und darüber so eingeschlafen. Irgendwie hinübergeglitten, so war auch sehr müde von dem ganzen Tag, ein langer Tag gewesen. Und er schlief und er träumte, von einem Maya-Tempel. Und er öffnete seine Augen dort mitten in dem Traum und er sah ein wildes Treiben um sich herum und er sah so einen Maya-Tempel. Direkt unten stand er am Fuß von dem Maya-Tempel und er blickte hinauf und dieser Maya-Tempel war orange-golden. Ja, und an seiner Spitze waren so große Segel, die vielleicht so 100 Meter lang und wie so Surfsegel, ja, so 100 Meter lang und vielleicht 30, 40 tief, so, die dann vorne sich an der Spitze so verjüngten und diese verjüngte Spitze, ja, endete bei einer anderen Pyramide, ja, bei so einem anderen Maya-Objekt. Und das Gleiche war auch auf der anderen Seite von der Maya-Pyramide, wo er stand, ging auch so tief, aber die ging mehr in den Dschungel hinein, ja. Und dann ging er etwas zur Seite und sah, dass auch von hinten auch so ein Segel mitten in den Dschungel hineinging, ja. Und dann schaute er sich so um und sah überall so Leute, ja, aber Leute, die ganz anders aussahen, ja. Gar nicht wie Touristen. Und jetzt guckt er so an sich runter und sieht, dass er auch ganz anders aussieht, eine ganz andere Hautfarbe. Und dann erinnert sich, ja Mensch, ich träume ja gerade. Und das war ein sehr, sehr seltsames Gefühl. Und dann ging er da drüben. Da war so ein Eingang zu einem kleinen Häuschen, so etwas so neben der Pyramide, so ein kleines Häuschen nah am Dschungel dran. Es war kein richtiges Haus, es war so ein Gebäude. Und er ging da rein, ja. Und die Tür war, es gab gar keine Tür, es war nur so ein Torbogen, ja. Und er kam da rein und da drinnen war ein wunderschönes Licht, auch orangefarben, aber eben auch durch die ganzen Kerzen. Und da drinnen traf er eine Frau. Und sie schauten sich an und sie lächelte ihn an. Und sie sagt, Ikaya, meint sie mich? Dachte er, oh ja, Ikaya, stimmt, ich träume ja. Ikaya. Ja. Inush, dachte er, so heißt sie. Und sie ging auf Ikaya zu und er machte einen Schritt auf sie zu, auf Inush, und sie umarmten sich und wie ein Gefühl von Unendlichkeit. Ganz nah war ihr Körper aneinander und sie fühlte seine Hände an seinem Nacken, an seinen Haaren. Und er presste seine Brust an ihre Brust und seine Hand hinten am Rücken, so mit etwas Druck, so innig war diese Umarmung, so. Als hätten sie sich lange nicht gesehen oder als würden sie sich jetzt lange Zeit nicht sehen. Es hatte sowas wie von einer Verabschiedung oder wie eine lange Begrüßung. Und Inush drückte ihn etwas weg, ganz sanft, und schaute ihm in die Augen. Und sagt, ja, deine Reise beginnt heute. Jetzt fühlte er die Traurigkeit, ach ja, ich fahre heute in ein fernes Land. Und es war nicht gewiss, wann sie sich wiedersehen oder ob sie sich wiedersehen. Denn er fuhr zu einer Ausbildung, zu einem Leben der Weisheit und des Lernens. Und es ist nicht genau vorher heraussehbar, wie lange das geht, wie lang die Zeit ist. Und so nahm sie ihn an der Hand und löste noch den Vorhang an der Tür und zog ihn mit in ihr Bett. Und dort liebten sie sich und tauschten ihre Symbole und ihre Liebe aus. Es war ein ganz besonderer Moment. Dieser Moment hatte etwas von einer so schönen Traurigkeit, aber auch von einer Zukunft. In diesem Moment wussten beide, dass sie sich in der Zukunft wiedersehen würden. In einer weit entfernten Zukunft. Und am nächsten Morgen gab sie ihm noch etwas auf die Reise mit, etwas Proviant und noch einen Kristall und noch einen kleinen Tropfen von ihrem Blut. diesen Tropfen tat sie auf ein kleines Tuch und so ein ganz kleines Tuch und da das wickelte sie zusammen und band es mit einem Faden fest und dann legte sie es um seinen Hals. Und so verabschiedeten sie sich. Und er trat seine Reise an. Weite Reise mit Schiffen und mit Flugkörpern. Wir nennen das heute Flugzeuge, ja, aber es waren andere Flugkörper. Die sahen mehr aus wie zwei Nussschalen aufeinander. Wir würden dazu heute UFO sagen, aber es waren keine UFOs. Es waren andere Flugkörper zu einer anderen Zeit. Eine weit entfernte Reise. Und dann erwachte Peter wieder aus seinem Traum. Und er fühlte immer noch dieses Brummen von dem Schlüssel. Er fühlte immer noch dieses Brummen. Wow. Und dachte, was für ein Traum. So traurig und so schön. So viele Dinge, die ich gar nicht verstehe. Aber so, wow. Und beim Frühstück sprach er mit seiner Mutter darüber. Sein Vater saß auch mit dabei und er hörte einfach nur zu. Und die Mutter nahm seine Hand in ihre zwei Hände und sagte nichts. Aber sie gab ihm so mit einem Händedruck zu verstehen, dass alles gut wird. Sie hatte so einen Blick in den Augen, als würde sie wissen, was dieser gerade sagt, wovon sie spricht und was es mit dem Traum auf sich hat. Vielleicht weiß sie es, vielleicht auch nicht. Oh doch, sie weiß es. Er konnte es in ihren Händen fühlen und in den Augen sehen. Und so verbrachten sie die letzten Tage ihres Urlaubes dort in Mexiko. Er hatte den Schlüssel immer bei sich. Er wollte ihn gar nicht mehr aus der Hand geben. Irgendwie fühlte er, dass es etwas ganz Besonderes ist. Etwas ganz, ganz Besonderes. Und es war ja auch etwas Besonderes. So ein schöner und so großer Schlüssel. Ja? Und jeden Tag hat er immer etwas geputzt an diesem Schlüssel. Und er wurde immer mehr golden und golden. Ja? Und dann traten auch sie ihre Heimreise an und flogen wieder nach Hause. Der Schlüssel war gut verpackt im Koffer. Und auf dem Flughafen ist ihm noch was sehr Interessantes passiert. Auf dem Flughafen sah er so zu diesen Tafeln, wo die Flüge immer draufstehen. Und an einem Flug stand als Fluglinie Inouye. Hat er zumindest gesehen. Und er guckte nochmal hin, da stand es aber dann nicht mehr da. Er stand in Paris. Er hatte gedacht, vielleicht gucke ich nochmal weg und gucke nochmal hin. Vielleicht sehe ich es ja dann nochmal, aber er sah Paris. Aber er hat Inouye gesehen. Inouye, die Frau aus dem Traum. Und er hat sich die Nummer von diesem Flug notiert. Und so waren sie zu Hause wieder angekommen. Er nahm den Schlüssel und brachte ihn auf sein Zimmer, legte ihn auf den Tisch, hatte den Tisch auch richtig schön vorbereitet. So, weil das, er dachte, der Schlüssel ist einfach so besonders, das will ich einfach schön haben. Hat den Schlüssel so da ein schönes Tuch hingelegt und dann den Schlüssel so dazu. Ja. Und dann nahm er diesen Zettel, wo die Nummer des Fluges drauf stand, und hat einfach im Internet einfach ein bisschen gegoogelt. Nach dieser Nummer. Wir dachten sich vielleicht, wer weiß, was diese Nummer ist. Ja. Aber er fand nichts, diese Nummer. Es kam in vielen, vielen verschiedenen Möglichkeiten und Bedeutungen vor, aber nichts, wo er merkte, das wäre was gewesen für ihn. Also nahm er den Zettel und legte ihn einfach neben den Schlüssel. Und dann dachte ich, jetzt ist die Zeit soweit. Ich habe immer noch Ferien und ich werde mich morgen früh auf mein Fahrrad setzen und werde die Lichter besuchen. Und er schaute, ging abends wieder zum See und schaute hinüber und da waren sie wieder, die Lichter. Und diesmal war es aber etwas anders. Es war, als würden die Lichter etwas Besonderes zu ihm sagen, als hätten sie gemerkt, dass er etwas Besonderes erlebt hat. Sie schien auch das gleiche Orange zu haben wie die Pyramide in seinem Traum und wie der Raum der Liebe mit der Frau. So war es. Am nächsten Morgen setzte er sich auf sein Fahrrad, sagte seinen Eltern Bescheid und fuhr um den See. Das dauerte viele, viele Stunden. Es war wirklich ein sehr großer See und mit Bergen. Er musste da wirklich ganz schön viel in sein Fahrrad reintreten. Und dann war es auch schon Nachmittag und er musste noch ein bisschen warten, zumindest bis die Sonne anfing unterzugehen, damit die Lichter erscheinen. Er hat aber auch seinen Eltern Bescheid gesagt, dass er da drüben ist und dass es sein kann, dass es erst später wird. Und so kam er an die Stelle, wo er die Lichter vermutete. Und da waren so Bäume, die waren sehr besonders. Also er sah schon, dass das ein besonderer Ort ist. Ja. Diese Bäume, so wunderschön, so verzaubert schön. So die Rinde, sie so fein gewirkt. Und der Duft dort, der Duft, dieser Waldduft da. Und Akazien, ja, so. Und auch das Moos, ja, das Moos dort um die Bäume drumherum, ein moosiger Boden. Auch der schien so zu glitzern. Und da beugte er sich nach unten und kniete sich und ging ganz nah an dieses Moos ran und sah, wie das Moos mit lauter kleinen Tautropfen, die seltsamerweise am Nachmittag noch da waren, die kleinen Tautropfen, wie sie alle leuchteten. Warum sie leuchteten? Aber sie leuchteten. Ganz kleine Tautropfen. Wow, ein so schöner Ort. Und da drüben, an dieser Baumreihe da drüben, diese waren wie eine, sahen aus wie eine Familie, so ein Mutterbaum, und dann ein Vaterbaum und dann so zwei, drei Kinder, offensichtlich Kinder oder Cousins, ja. Eine herrliche Baumgruppe. Und ihre Äste gingen so ineinander und bildeten so ein Dach, ja. Und jetzt blickte er nach oben und sah, dass all die Äste sich miteinander verwoben, da oben. In einer Form, die hat er noch nie gesehen. Wie eine geometrische Figur, wie viele geometrische Figuren, wie, was ist das? So, wow, was für ein schöner Ort. Und er setzte sich unten auf das Moos, was so weich war, und er liebte das Moos. Und dann erblickte er da drüben diese Feder. Da lag eine Feder, auch eine große Feder, so 20 Zentimeter, bestimmt 30 Zentimeter, so eine große Feder. Und die war weiß mit hellbraunen Mustern drauf. Und oben an der Spitze der Feder war etwas, verlief das in einen violetten Farbton. Wundervoll, wundervoll. Eine Feder. Und er hielt sie so in der Hand und drehte sie so zwischen seinen Daumen und Zeigefinger immer hin und her und staunte und staunte. Und jetzt konnte er sogar plötzlich, hörte er dieses Kichern. Er drehte die Feder und dachte, okay, vielleicht ist es der Klang, den das Knacken der Feder zwischen meinen Daumen und Zeigefinger macht. Aber dann hielt er die Feder still und hörte so ein Kichern, so ein lustiges Kichern. So ein Kichern. Fast, als würde ihn jemand auslachen oder mit ihm lachen. Aber so ein ganz hohes, glockenartiges Kichern, Kichern. Und er schaut um sich. Und dann da, hinter dem Baum, da, und da, 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 da. Und dann wieder da oben an dem Ast, da, 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 da. Das sah er. Was ist das? Und wieder hört er das Kichern, dann hört er das Kichern hinter sich, dann wieder zur Seite. Und dann hört er ganz viele Kichern auf einmal und dann atmet er aus. Und sah um sich herum lauter Elfen. Elfen. Die kannte er bisher nur aus Büchern. Und aus Erzählungen von seiner Großmutter. Seine Großmutter erzählte von Elfen, ja. Aber er hat nicht gedacht, dass es sie wirklich gibt. Und dann kichern sie wieder so doll. Und kichern und kichern und kichern. Und dann nahm er die Feder und schaute der einen Elfe rüber. Sie war auch recht groß. Und hielt ihr so die Feder hin, ja, zu ihr hin und schaute ihr so in die Augen. Und die Elfe war ganz, ganz berührt davon und streckte ihre Hand aus und nahm die Feder. Und die Feder begann in dem Moment zu glitzern, so Glitzerstaub von sich zu geben, ja. Und dann kicherten wieder alle, ja. Und dann bewegte sie die Feder so im Kreis und machte so Bewegungen in der Luft. Ja. Und dann gab es die ganze Zeit dieses Glitzern, immer sah da, wo sie so mit der Feder lang ging, war so Glitzer. Streifen, Glitzerwellen, und alle kicherten. Und dann nahm sie die Feder in seine Richtung und berührte seinen Kopf und tilling. Und plötzlich musste er so lachen, so sehr lachen. Und dann musste er so kräftig niesen, vor lauter Lachen. Und dann hat er genossen und dann kam aus seiner Nase genau dieser Sternstab raus. Dieser voll schöne Sternstab aus seiner Nase. Und da mussten wieder alle lachen. Und alle lachten so dolle, ja, so dolle, dass er, es war ein einziges Lachen. Verrückt. So toll. Und dann schaut er so an sich herunter und sieht, dass sich sein Körper ist anders geworden. Er ist etwas durchsichtiger geworden. Er sieht jetzt aus wie eine Elfe. Und dann kommt dort, öffnet sich da diese Elfen, öffnen sie so wie einen Tunnel, wie einen Weg. Und hervortritt von ganz hinten die Elfenkönigin. Oh, und alle schauen sie an mit großen Augen und alle vibrieren und der Sternstaub von ihren Körpern, von ihren Augen, von ihren Haaren, von ihren Gewändern. Der Sternstaub bewegt sich und die Elfenkönigin kommt auf ihn zu und reicht ihm die Hand, hält ihm die offene Hand hin und er legt seine offene Hand hinein und alle kichern wieder. Und er denkt, warum kichern jetzt alle? Warum kichern jetzt alle? Und sie kommt näher zu ihm und nimmt ihre Hand und legt sie an seinen Kopf, an seine Stirn. Und in dem Moment passiert's. In dem Moment fühlt er, wie als würde er durch einen Tunnel kommen, in Windeseile, ganz schnell. So, und das ist ein grüner Tunnel, ein grüner Tunnel, ja, ein grüner Tunnel. Und durch, spiralisch durch und schnell, 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 so schnell, alles in einem Augenblick. Und plötzlich kommt er aus dem Tunnel raus und er sitzt oben auf so einer gelben, auf so einem gelben Berg. Dieser gelbe Berg ist so, hat so lauter so ein Relief, ja, kann man sagen, so kleinen Stupsel obendrauf, sowas, so kleine Stupsel. Und von diesem gelben Berg gehen so lange, was sind das denn nur? Solche langen Bahnen so weg, ja, die vorne so spitz enden, ja, so lange Bahnen, ganz drumherum, um den gelben Berg. Und da sitzt er. Und er merkt, dass er Flügel hat. Und dann fliegt er etwas, so, er kann ja fliegen und fliegt etwas nach oben und sieht, dass er auf einer Blume gelandet ist. Er sitzt auf einer Blume. Wow. Wow. Und er landet wieder auf diesem gelben Berg, der offensichtlich der Stempel der Blume ist. Und da sitzt er und dann kommen andere Elfen angeflogen. Und sie tuscheln irgendwas. Sie tuscheln irgendwas. Er hört nur ihr klöckchenartiges Tuscheln so und kichern dabei immer so. Und offensichtlich scheint sein Gesicht sie sehr zu belustigen, wie er da rausschaut, so leicht verdutzt. Und da kichern sie gleich noch viel mehr. Aber es stört ihn nicht, denn er ist so verzaubert, so überrascht von diesem Moment. Und dann kommen sie zu ihm und schnappen ihn bei den Händen und sagen, komm mit, du musst mitkommen. Und dann nehmen sie ihn mit und sie fliegen darüber zum Wasser und dann sieht er erstmal, dass er über eine unglaublich schöne Blumenwiese fliegt, ja. Und der Tunnel, durch den er geflogen ist, war offensichtlich ein Blumenstängel. Ja? Das war der Tunnel. Und da fliegen sie über diese Wiese, saftig grüne Wiese und überall diese riesengroßen Blumen in allen Farben. Und wow. Und er sieht, dass überall sind so Elfen beschäftigt und dort in dieser Blume, da liegt eine Elfe und die schläft wahrscheinlich gerade, die genießt gerade und eine anderen, da küssen sich welche. Und die Blume hat ihre Blütenblätter etwas um sie gemacht, damit es nicht jeder sieht. Das ist ihre Sache. Und so fliegen sie zum Wasser herüber. Und an diesem Wasser sieht es ganz anders aus. An diesem Wasser, das sieht es so braun aus, so seltsam braun. Nicht waldbraun, sondern so anders, so traurig braun, so kaputt braun. Und das ist ein großer Schock nach all dieser Schönheit. Dieses seltsame Braun, dieses wie Verderben. Und dann sprechen sie zu ihm, die anderen Elfen. Und erklären ihm, was hier ist. war so, dass vor einigen Jahren der Elfenkönig einen dummen Fehler gemacht hat. Der Elfenkönig hat sich mit einem Menschen eingelassen, und hat nicht gemerkt, dass der Mensch ihn nur dann im Endeffekt missbraucht hat. Das ist wirklich eine sehr traurige Geschichte. Und die Elfen, ihre Flügel, die gehen so am Rücken so zusammen und sie sitzen wirklich betroffen da, und nun brauchen sie jemanden aus der Menschenwelt, der das wieder richtig gerade rückt, der da etwas Neues hereinbringt. Es war so, dass der Elfenkönig hatte für seine Königin, ja, für seine Frau, für seine Liebste, hatte er etwas Besonderes gesehen, und er wollte dieses ganz Besondere, wollte er für sie haben. Und dieses ganz Besondere war bei den Menschen. Und zwar hatten die Menschen eine ganz besondere Flöte. Ja. So eine Flöte, die ganz unglaublich besondere Töne machen kann. Solche Töne, wie die Elfen eben nicht machen können mit ihren Flöten. Und so ist der Elfenkönig halt zu den Menschen gegangen und hat mit ihnen versucht zu verhandeln, aber sie wollten halt nicht, ja. Weil so eine Flöte ist dort sehr, 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 sehr kostbar. Und wie soll der Elfenkönig das bezahlen? Und dann hat er halt gesagt, naja, ich gebe euch was von meinem magischen Staub. Ja, und das war der Fehler, weil dieser magische Staub ist wirklich magisch und der kann alles machen. Mit diesem Staub kann man alles tun. Und nun ist es so, dass dieser magische Staub immer noch dort bei einem Mann ist, der diesen magischen Staub weggesperrt hat. Und versucht nun, diesen magischen Staub für viel Geld zu verkaufen. Und was sie bisher schon damit angerichtet haben, ist so schlimm, ja. Es hat dazu geführt, dass das Wasser sich braun gefärbt hat. Ja, das Wasser hat sich braun gefärbt, und der Elfenkönig ist so traurig darüber. Auch wenn die Königin immer wieder zu ihm sagt, du, auch wir machen Fehler, komm, vergib dir und wir finden einen Weg, aber er konnte das nicht einfach so annehmen. Der Elfenkönig, das war nicht so leicht für ihn, weil er wollte unbedingt gerne eine Lösung haben. Ja. Er wollte gerne, dass der Staub wieder zurückkommt. Nun, jetzt wusste er die Geschichte, warum es dort so braun war. Und er war wirklich sehr betroffen davon, und er wusste, was zu tun ist. Er wusste es. Er wusste, dass er der Mensch ist, der zu den Menschen gehen kann und mit den Menschen reden. Weil Elfen können nun mal nicht mit Menschen reden. Das können nur ganz wenige. Der Elfenkönig kann das. Aber die anderen Elfen können das nicht, weil die werden gar nicht gesehen von den Elfen. Von den Menschen, besser gesagt. Menschen können Elben meistens nicht sehen. Nur manche. Die wollen. Manche Kinder. Und die halt wollen, die bereit sind. Also, er war jetzt beides. Er war jetzt halb Elfe und halb Mensch. Oder ganz Mensch und halb Elfe. Und so besprach er dann das mit seinen Elfen. Und sie nahm ihn wieder mit zur Elfenkönigin. Und sie besprachen alles. Und er erzählte auch der Elfenkönigin von ihrem Schlüssel, weil er fühlte, dass dieser Schlüssel irgendwas damit zu tun haben kann. Irgendwas hat dieser Schlüssel damit zu tun. Nun, er ging wieder zurück und erwachte, wie ein Augenblick später. Es muss ein Augenblick nur gewesen sein, weil die Tageszeit ist immer noch später Nachmittag. Und er saß wieder auf dem Moos, was immer noch so leuchtete. Und dann setzte er sich auf sein Fahrrad und fuhr diesmal noch viel, viel schneller, als er hingefahren ist, wieder zurück nach Hause und erzählte alles seiner Mutter. Sein Vater war gerade nicht da, aber er erzählt alles seiner Mutter. Und sie schaute ihn an mit großen Augen und sagte, yo, das ist gut. Ja, das wirst du tun. Nun, hier, iss erstmal was. Komm, mein Junge, iss erstmal was. Und dann kannst du ja mal ins Bett gehen und eine Runde schlafen. Und morgen werden wir uns was überlegen, wie du zu dem Flötenmann gehen kannst und herausfinden kannst, wo der Staub ist. Und so war es dann auch. Und er aß und trank und musste immer noch an die Elfen denken und an die wundervollen Blumen, aber auch an den braunen Fluss, an das braune Flussufer. Und da ging er zu Bett und schlief, und am nächsten Morgen stand er auf und war ganz, ganz neugierig und ganz entschlossen, das zu tun, ja. Er wusste jetzt oder dachte sich auch, warum es diese Lichter waren, wer diese Lichter waren, das dachte er sich jetzt schon. Und so ging er am nächsten Tag zum Flötenmann. Ja. Seine Mutter musste ihn dann mit dem Auto hinfahren, weil das war ein Stückchen weiter weg. Ja, da mussten sie über das andere Dorf, erst durch das Tal und so. Das war ein etwas weiterer Weg, ja, so eine Stunde ungefähr. Und da kam er beim Flötenmann an. Er ging auch alleine rein, ohne seine Mutter. Ja, er wollte das alleine machen. Und er dachte sich, er werde es gleich erzählen, worum es hier geht. Und gleich raus mit der Sprache. Ja, der Flötenmann weiß ja Bescheid, ja. Und der Flötenmann war wirklich erstmal erschrocken, dass es überhaupt jemanden gibt, der das weiß, der da diese Verbindung hat. Ja. Und er wollte erst gar nichts sagen, weil er Angst hatte. Aber dann merkte er das Dumme, was er getan hatte, weil er hat gar nicht die ganzen Auswirkungen gewusst. Ja. Er hat den Staub halt weiterverkauft, ja, und hat gar nicht gewusst, was damit alles passiert ist, ja, mit diesem magischen Staub. Und dann hat er ihm die Adresse von dem Mann gegeben. Und der Mann wohnte wieder noch im Dorf weiter, dort an diesem Berghang in dem Schloss. Ein altes Schloss. Ein wirklich altes, altes Schloss. Und verrückt, dachte er sich, jetzt fahre ich in ein altes Schloss. Und seine Mutter fuhr ihn hin und er klopfte an der Tür und es öffnete auch jemand, aber es war nicht der Mann, es war sein Butler. Und er sagte, hey, ich möchte zu Herrn Korsotzki. Und Herr Korsotzki ist aber gerade beschäftigt. Dann sagt der Junge, dann warte ich eben, es ist ganz, 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 ganz wichtig. Und da hat er sich einen Trick überlegt, wie er Herrn Korsotzki wieder rausbekommt, ja, wie er ihn empfangen könnte. Er sagte, sagen Sie ihm schönen Gruß vom Elfenkönig, ich habe Staub dabei. Der Junge war ganz schön schlau. Und so schnell konnte er gar nicht gucken. Die Tür ging zu und im nächsten Moment ging sie wieder auf und da stand Herr Korsatzki vor ihm. Herr Korsatzki, ein Mann mit so einem speckigen Gesicht, so ein Scheitel, so klatschig, ja, und so Hosenträger, mit so einer Hose. Und das sah aus wie jemand, der so gut wie nie an die Luft geht. So sah der einfach aus. Voll komisch, voll speckig irgendwie. Herr Korsatzki. Und Herr Korsatzki guckte den Jungen so an, so etwas ungläubig und aber auch sehr neugierig. Und der Junge war aber wirklich sehr schlau. Und sagt, komm, wir gehen mal rein und besprechen mal hier alles. Und Herr Korsatzki war natürlich nur an dem Staub interessiert, ja. Und der Junge muss jetzt ziemlich schlau sein und ziemlich gewandt auch mit seinen Worten, weil Herr Korsatzki war nicht unbedingt angenehm. Herr Korsatzki war etwas, wie kann ich das sagen, da war etwas gemein mit seiner Art und Weise. So, er war so ein Unterdrücker. Der hat so fiese Dinge gesagt. So, ja, hat ihn so erpresst, ja, und hat ihm versucht, Angst zu machen. Ja. Aber es hat natürlich nicht geklappt, weil das hat er sofort durchschaut und sagte, ja, gut. Und dann waren sie an dem Punkt gekommen, wo Herr Korsatzki endlich mit der Sprache rausrückte und sagte, wie ist es denn nun? Kann ich den Staub haben? Und da sagte der Junge, naja, du kannst welchen haben, ja. Ich komme ja vom Elfenkönig. Aber zuerst musst du mir noch zeigen, wo dein Staub ist. Erst muss ich sehen, ob du noch welchen hast. Weil es gibt, da dachte der Junge sich wieder verschiedene Dinge aus und sagte, es gibt verschiedene Arten von Staub und ich muss sehen, wie dein Staub jetzt beschaffen ist. Welchen Staub, ja, weil ich kann dir nicht irgendwelchen mitbringen. Wenn du zum Beispiel den lila Staub hast, dann kann ich dir keinen gelben oder keinen rosa Staub bringen. Dann muss ich dir entweder lilanen oder blauen Staub bringen. Ja, deswegen, ich muss den Staub erst begutachten. Herr Korsatzki gefiel das überhaupt gar nicht. Ja, dachte, Mensch, was, ach, jetzt muss ich ja und so, na, Mist. Aber Herr Korsatzki war eben super gierig. Er war wirklich so gierig. Er sagte, na gut, dann komm mal mit. Und so ging sie in diesem Schloss, ja, was auch eklig, gruselig war, ging sie so runter, so eine Treppe runter, ja. Und da unten öffnete er dann so eine große quietschende Tür, ja, die gar nicht verschlossen war. Und hinter der quietschenden Tür war so eine ganz große, riesengroße Holztür, also zwei Holztüren, die so aneinander waren, ja. Und da passte ein Schlüssel rein, ja. Und der Junge dachte schon, was? Das ist ja so ein, hier könnte mein großer Schlüssel reinpassen. Wow. Und er dachte sich, naja, selbst wenn er jetzt mir den Staub zeigt, er würde mir mit Sicherheit nicht mitgeben. Also werde ich hier wenn das komisch ist, aber ich muss hier nachts einbrechen und ich muss den Staub wieder mitnehmen, bevor der Korsatzki hier noch mehr Mist baut, noch mehr solche schlimmen Dinge tut. Ich muss mir echt was einfallen lassen. Also dachte er sich, okay, gut. Und er ging mit rein und tat so ganz wissentlich so, aha, tat so, als würde er wissen, was er da sagt. Ja, aha, alles klar. Sie haben also doch kein lila Staub, wir haben es ja mit Grünstaub zu tun. Okay, na gut. Aha, Und dann holt er so aus seiner Tasche so ein Büchlein und schrieb dann so irgendwas rein, tat so, als würde er irgendwie sich Notizen machen zu dem, aha, okay. Und schaute dann immer so mit seinen Augen so hoch zu Herrn Korsatzki und, aha, und Herr Korsatzki war sehr ungeduldig, aber auch, er wollte lieber nichts sagen, weil er wollte noch mehr Staub, ja. Seine Gier hat ihn auch natürlich total blind werden lassen. Tja. Und dann sagte der Junge Folgendes: Herr Korsatzki, ich habe die Lösung für Sie. Und zwar, kommen Sie mit Ihrem Staub morgen Abend an den Waldrand. Und dort werden wir dir noch mehr Staub besorgen. Und Herr Korsatzki sagt, auf gar keinen Fall. Der Staub bleibt hier. Der Junge wusste das natürlich, dass der Staub da bleibt. Und er wusste, dass Herr Korsotzki sagt, ja, ich gehe alleine dahin und dann werden wir ja sehen, wer da ist. Der Junge wollte ihn natürlich nur aus seinem Schloss rauslocken. Das hat er auch gemacht. Ja. Am nächsten Tag ging Herr Korsotzki zum Waldrand, das war so auch wirklich wieder weit entfernt war. Ja. Und der Junge hatte genug Zeit. Am nächsten Tag ging er mit seinem Schlüssel und er hoffte, dass er passte. Aber es sah so groß aus, dieses Schlüsselloch. Und tatsächlich, ja, tatsächlich, der Schlüssel passte. Er musste nur noch an dem Butler vorbei. Und er zeigte dem Butler den Schlüssel und der Butler wusste natürlich nicht, dass das nicht der Originalschlüssel ist. Er sagte nur, ja, Herr Korsotzki hat mich geschickt und ich muss ihn nochmal observieren. Ja, ich komme im Auftrag des Elfenkönigs. Und ja. Und so geschah es eben. Der Junge nahm den Staub und machte sich ganz schnell aus dem Staub, ging wieder ganz schnell nach Hause. Herr Korsotzki wartete vergebens an der alten Wald, am Waldrand. Und Herr Korsotzki war natürlich äußerst wütend, als er wieder nach Hause kam. Aber er wusste ja nicht, was los ist. Ja. Er wusste auch nicht, wo der Junge herkam, wo er wohnt, gar nichts. Herr Korsotzki war wütend, sehr wütend. Aber Herr Korsotzki konnte auch gar nichts tun. Er hatte den Staub nämlich geklaut und er gehörte ihm ja gar nicht. So war das. Der Junge nahm den Staub, ging wieder am nächsten Tag um den See mit seinem Fahrrad zu den Elfen, brachte ihm den Staub und erzählte auch die Geschichte von Herrn Korsotzki. Und die Elfen sagten, ja, wir werden uns darum kümmern, dass der Herr Korsotzki seine Wut nicht an anderen mehr rauslässt. Wir werden ihm was Gutes tun. Und so war es dann auch. Ja. Die Elfen haben sich darum gekümmert und haben den Herrn Korsotzki andere schöne Dinge besorgt um mehrere Ecken jetzt, nicht direkt, das ging ja nicht, ja, aber sie haben so organisiert, dass der Herr Korsotzki ein schönes Leben hatte, aber eben nichts mehr anrichten konnte. Der Staub, die Power war wieder da, wo sie hingehörte, beim Elfenkönig. Und so saß dann eben der Junge wieder beim Elfenkönig und bei der Elfenkönigin. Und er saß so zwischen ihnen und sie legten ihre Hände um ihn. Und in dem Moment, wo sie seine Hände um ihn legten, schlief er ein. Und er fühlte wieder diese oh, diese Sehnsucht, er fühlte diese Hand an seinem Nacken. Und er fühlte an seiner Wange, ihre Wange. Inush. Oh. Und es ist dasselbe Moment, der gleiche Moment. Und seine Hand auf ihrem Rücken und sie lösten sich etwas voneinander und sie schauten sich in die Augen. Und er schaute etwas fragend und sie, ja, das war eine Reise, oder? Schön, dass du wieder da bist. Und so löste sie den Vorhang. Und sie gingen wieder hinüber auf ihr schönes Bett. Und sie vergnügten sich und sie lachten. Und hier und da konnten sie auch das Kichern einiger Elfen hören. Und alles war gut. Diese Geschichte jenseits der Zeit und mitten in der Zeit und jenseits der Zeit und mitten in der Zeit. Diese Geschichte durch die Zeit hindurch, wie durch einen Blumenstängel hindurch. Alles in einem Augenblick. An anderen Orten. In anderem Gewand. Und so eng umschlungen der Elfenkönig und die Elfenkönigin und die beiden Liebenden und der Vater und die Mutter und der Himmel und die Erde immer verbunden, verschmolzen miteinander. Durch die Zeiten hindurch, durch die Räume hindurch. Und diese Geschichte endet mit einem schönen Lied, mit einem wundervollen Lied. Dieses Lied, welches das Ende einleuchtet und den Anfang einleuchtet. So kannst auch du wissen, dass du durch die Zeiten und Räume in deine Liebe gehst, dass du always und immer geliebt bist und immer lieben wirst und immer auf der Suche danach, deine Liebe zu erweitern und noch mehr zu lieben und noch mehr Liebe zu empfangen. Voller fantastischer Abenteuer. Denn die Liebe ist der Anfang und das Ende und alles mittendrin. Und auch Herr Krosotzki lebt glücklich und zufrieden, denn auch er hat inzwischen das, wonach er sich eigentlich gesehnt hat. Er fand dies in einem Hund. Der Hund ist jetzt sein treuer Freund. Mit ihm geht er spazieren im Wald. Und eines Tages vielleicht gehen sie zu dritt, vielleicht vielleicht auch nicht.